Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands.
Inhaltswarnung. In diesem Gespräch geht es um sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Bitte achten Sie beim Hören auf Ihre Grenzen. Wir stellen Ihnen in den Shownotes Kontaktmöglichkeiten zu Beratungsstellen zur Verfügung. Viele erwachsene Menschen haben in ihrer Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt. Die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs sammelt ihre Erfahrungsberichte. Obwohl Frauen und Mädchen mit Behinderungen 2 bis 3 Mal häufiger sexualisierte Gewalt erfahren als andere, gibt es deutlich weniger Berichte von ihnen. Die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission, Professor Dr. Julia Gebrande, erläutert im Interview mit Sichtweisen-Redakteurin Ute Stefanie Mansion die Aufgaben der Kommission und ruft dazu auf, die eigene Geschichte zu erzählen.
Frau Gebrande, die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs möchte vor allem Menschen, die in ihrer Familie oder in einer Einrichtung sexuelle Gewalt erfahren haben, die Möglichkeit bieten, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Wie gehen Sie vor und was geschieht mit den Berichten?
Die Unabhängige Kommission des Bundes zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, die gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Und der Kern unserer Arbeit besteht tatsächlich darin, dass wir allen Menschen, egal in welchen Tatkontexten sie sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend erlebt haben, uns mitteilen können. Das heißt, das Ziel ist die Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch und zwar in die Vergangenheit gerichtet. Das geht zurück bis in die 50er Jahre. Also im Prinzip seit der Gründung der Bundesrepublik gab es sexuellen Kindesmissbrauch und unsere Aufgabe ist, das aufzuarbeiten und Betroffenen, die diese Erfahrungen machen mussten, eine Anerkennung für das Leid, aber auch für das Unrecht, das sie erleben mussten, zur Verfügung stellen. Ganz konkret funktioniert das so, dass jeder Mensch, der entweder sexuellen Kindesmissbrauch selbst erlebt hat oder auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die das mitbekommen haben, die Möglichkeit haben, sich an die Kommission zu wenden. Wir haben eine Internetseite www.aufarbeitungskommission.de. Dort findet man Informationen darüber, welche Wege es gibt, uns die eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Und zwar gibt es entweder die Möglichkeit, einen schriftlichen Bericht zu verfassen. Das kann man dann per Post oder per E-Mail bei uns einreichen. Und mit diesen Berichten, die sammeln wir und speisen sie in unsere Datenbank ein und arbeiten damit weiter. Die andere Möglichkeit ist es, dass man uns in einer sogenannten vertraulichen Anhörung persönlich die eigene Geschichte erzählen kann. Wir haben inzwischen in Deutschland ein Team von ca. 20 Anhörungsbeauftragten. Das sind hauptsächlich RechtsanwältInnen oder auch PsychologInnen, die sozusagen die Berufsgeheimnispflicht haben, das heißt, die vertraulich diese Anhörungen durchführen können, denen sie alles erzählen können, was sie erlebt haben. Und dieses Gespräch wird ebenfalls aufgezeichnet und in unsere Datenbank mit aufgenommen. Und so haben uns inzwischen schon über 3000 Menschen ihre Geschichte anvertraut und haben uns erzählt, wo sie sexuellen Kindesmissbrauch erlebt haben, wie die TäterInnen vorgegangen sind, was Risikofaktoren in den Einrichtungen zum Beispiel auch waren. Und es sind ja über 2200 Menschen, die so eine vertrauliche Anhörung besucht haben. Das ist dann ein Gespräch, das man so durchführen kann, dass es für die Person wirklich stimmig ist und sich gut anfühlt. Von unserer Seite aus nehmen daran 2 Personen teil, aber auch die betroffene Person kann gerne eine Begleitperson mitbringen. und kann dann in einem geschützten Rahmen ganz selbstbestimmt das erzählen, was sie erzählen möchte. Also eben zum Beispiel, was ihr angetan wurde, aber auch welche Folgen sich daraus für ihr Leben entwickelt haben oder auch was sie für Wünsche oder Forderungen an die Politik stellt. Weil das genau ist unsere Aufgabe, dass wir mit den gesammelten Geschichten dann eben weiterarbeiten. Ich hatte gerade schon gesagt, das sind circa 2200 Menschen, die uns das schon persönlich erzählt haben und circa 800 Berichte, die schriftlich eingereicht wurden. Und mit diesen Geschichten arbeiten wir dann weiter.
Genau, Sie arbeiten damit weiter, es wird damit geforscht.
Genau.
Und die Mitglieder der Kommission führen die Forschung an ihren jeweiligen Universitätsstandorten durch. Haben denn diese Studien Erkenntnisse im Hinblick auf Menschen mit Behinderung ergeben oder auch speziell im Hinblick auf blinde und sehbehinderte Menschen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir aus den allgemeinen Studien zum Thema Wissen, insbesondere zu der Studie, die Lebenssituation von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, und da gab es auch das Pendant zu Jungen und Männern mit Behinderungen, die sind schon vor vielen Jahren erschienen, aber sind die einzigen repräsentativen Studien, die es zu diesem Thema momentan in Deutschland gibt. Und dort wurde sehr deutlich, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen 2 bis 3 Mal häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind als Mädchen und Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt. Und zwar sowohl, was sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend betrifft, als auch im Erwachsenenalter. Und eine ähnliche Situation haben wir auch bei der Studie, die die Lebenssituation und die Gewalterfahrungen von Jungen und Männern untersucht hat. Grundsätzlich ist es zwar immer noch so, dass sexualisierte Gewalt häufiger berichtet wird von Mädchen und Frauen, und das scheint schon auch etwas mit dem Geschlechterverhältnis zu tun zu haben, aber wir wissen eben auch, Jungs und Männer sind von sexualisierter Gewalt häufiger betroffen. Und das hängt damit zusammen, dass die Behinderung nicht unbedingt ein individuelles Merkmal und Defizit darstellt, sondern eher, dass eine Behinderung dazu führt, dass Menschen in unserer Gesellschaft häufig der Macht von anderen Menschen viel häufiger ausgeliefert sind. Und obwohl wir wissen, dass eben alle Menschen mit Behinderungen und insbesondere auch Menschen mit Sehbehinderungen häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen sind, haben sich bisher noch nicht wirklich viele Menschen mit Behinderungen, mit Sehbehinderungen oder blinde Menschen an die Aufarbeitungskommission gewandt. Und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass wir eben zum Beispiel auch in Ihre Sendungen kommen können oder in Ihrem Magazin einen Artikel veröffentlichen können, wo wir genau dazu auch nochmal aufrufen. Wenn Sie blind oder sehbehindert sind und in Ihrer Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erlebt haben, wir interessieren uns für Ihre Geschichte, weil für uns zählt jede Geschichte. Und wir arbeiten eben mit diesen Geschichten, die uns erzählt werden, weiter. Wir sammeln sie zum einen in unserer Datenbank. Und wenn wir genügend Geschichten zu einem Thema haben, dann veröffentlichen wir dazu beispielsweise eine Fallstudie. Fallstudien sind Studien, in denen wir mit den Berichten und Anhörungen weiterarbeiten. Zuletzt ist jetzt zum Beispiel im Dezember unsere Fallstudie Schule erschienen, wo wir ganz gezielt auch eine Kampagne hatten, wo wir Menschen aufgerufen haben, uns ihre Erfahrungen im Schulkontext zu berichten. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Exkurs zum Thema Menschen mit Behinderungen, weil gerade an sogenannten, früher hieß es Sonderschulen, heute wird häufig von Förderschulen oder wir wissen das gerade auch im Bereich Menschen mit Sehbehinderungen oder blinden Menschen häufig die Menschen in Internaten untergebracht werden, dass das häufig auch Systeme sind, in denen besonders häufig sexuelle Übergriffe stattfinden, entweder unter den Schülerinnen selbst, also dass dann die Übergriffe durch Peers ausgeübt werden, oder eben auch Lehrpersonen ihre Macht- und Autoritätsposition ausnutzen, um die eigenen sexuellen Bedürfnisse auf Kosten der blinden oder sehbehinderten Menschen auszuleben.
Ja, Sie haben das Geschichtenportal indirekt erwähnt. Das steht auf Ihrer Internetseite und darin werden auch Berichte Betroffener veröffentlicht. Natürlich ohne Nennung der richtigen Namen. Aktuell stehen dort in der Kategorie Behinderung 2 Berichte, in anderen Kategorien wesentlich mehr. Ja, wie erklären Sie sich das, dass sich relativ wenige Menschen mit Behinderung melden, obwohl sie wahrscheinlich auch häufig betroffen sind, wie Sie es gerade dargelegt haben?
Genau. Also unser Geschichtenportal, was Sie unter www.geschichten-die-zählen.de anschauen können. Das ist tatsächlich nochmal eine besondere Form der Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen. Also das ist eine weniger wissenschaftliche Arbeit als vielmehr ein Ort des Gedenkens, ein digitaler Ort, an dem wir die Gesellschaft dafür sensibilisieren wollen, wie sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aussehen kann. Und es ist richtig, dass wir leider bisher noch nicht viele Geschichten von Menschen mit Behinderungen zur Verfügung haben. Das hängt damit zusammen, dass es für Menschen mit Behinderungen sehr viel schwieriger ist, auch Hilfe zu bekommen und überhaupt über ihre Lebensgeschichte sprechen zu können. Es gibt nämlich leider bis heute nur sehr wenig barrierefreie oder zumindest leicht zugängliche Hilfeangebote und auch Beschwerdemanagement. Und das gleiche gilt eben auch für die Aufarbeitung. Nach wie vor sind sexuelle Übergriffe sehr häufig mit Scham und Schuldgefühlen verbunden. Und auch bei Menschen mit Behinderungen ist das eine typische Täterstrategie, dass eben versucht wird, den Betroffenen einzureden, dass ihnen ja sowieso niemand glauben würde, dass sie doch selber schuld daran gewesen sind, dass sie sozusagen ausgewählt wurden. Und das hängt eben eng auch mit den Täterstrategien und den erhöhten Gründen für die Gefährdung von Mädchen, Jungen, aber auch Erwachsenen mit Behinderungen zusammen. Mit wem sollen Sie also darüber reden, wenn Ihnen so etwas passiert ist? Da hat es schon auch die Dimension, dass eben über dieses Thema in der Community von Menschen mit Behinderungen kaum gesprochen wird und dass Sexualität auch nach wie vor ein großes Tabuthema darstellt. Und wenn wir jetzt diese Gewalt an Menschen mit Behinderungen in den Blick nehmen, dann haben wir gleich eine doppelte Tabuisierung. Also einerseits sozusagen den Bereich der Sexualität an sich und dann aber auch nochmal den Bereich der Gewalt. Und in der Kombination führt es eben dazu, dass gerade in der Community von Menschen mit Behinderungen oder auch blinden und sehbehinderten Menschen nur sehr wenig darüber gesprochen wird.
Welche Art von Hilfe bekommen Einrichtungen von der Kommission, die ihre eigene Geschichte aufarbeiten wollen? Und warum ist die Aufarbeitung wichtig?
Ja, damit gehen Sie jetzt schon nochmal einen ganzen weiteren Schritt. Tatsächlich ist uns die individuelle Aufarbeitung ein ganz, ganz großes Anliegen. Aber wir wissen natürlich, dass viele Menschen, auch blinde Menschen und sehbehinderte Menschen in Einrichtungen leben, dort arbeiten und so weiter. Und diese Einrichtungen bergen eben häufig auch ein besonders hohes Risiko, weil sie, wir nennen das geschlossene Einrichtungen sind, also Orte, an denen Menschen eben ganz viel Intimität miteinander teilen, weil sie am gleichen Ort leben, arbeiten, lernen, schlafen, essen. Also das sind sozusagen Orte, an denen häufig auch Muster entstehen können und daher eben auch sexuelle Übergriffe leichter stattfinden können. Und deshalb ist die Verantwortung auch, dass Institutionen genau hinschauen, wenn Übergriffe in ihrer Einrichtung passiert sind, wie sie sich zukünftig besser aufstellen können und wie sie ein gutes Schutzkonzept entwickeln können, damit solche Übergriffe zukünftig nicht mehr passieren können. Und dafür ist es notwendig, dass Einrichtungen aufarbeiten. Das heißt, wenn Übergriffe in ihrer Einrichtung passiert sind, dass sie sich dann auch dafür entscheiden, wir nehmen Ressourcen, aber auch Möglichkeiten in die Hand, um genauer hinzuschauen, was denn eigentlich genau vorgefallen ist und wie zukünftig diese Schutzlücken besser geschlossen werden können. Und dafür hat die Aufarbeitungskommission Empfehlungen. Also wir haben auf unserer Homepage zum Beispiel auch eine Broschüre veröffentlicht, die nennt sich Institutionen übernehmen Verantwortung. Und dort werden Empfehlungen ausgesprochen, wie Institutionen vorgehen können, um in ihrer Einrichtung aufzuarbeiten. Und wir haben einen Schwerpunkt auch auf die Betroffenenbeteiligung in Aufarbeitungsprozessen gelegt. Und dort haben wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Betroffenenrat und der unabhängigen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch, also das ist auch die Bundesbeauftragte, mit der haben wir gemeinsam ein Projekt durchgeführt, wo wir mit ganz vielen Betroffenen und ganz vielen Institutionen gemeinsam geschaut haben, wie können wir die Betroffenenbeteiligung in Aufarbeitungsprozessen auch gewährleisten. Und auch da gibt es eine Broschüre mit Standards und Ideen und Fragen und Empfehlungen für die Betroffenenbeteiligung in Aufarbeitungsprojekten.
Vielleicht ist es noch etwas früh, aber kann man schon sagen, die Schutzkonzepte wirken und ja, die Zahlen der Fälle gehen zurück, oder?
Das kann man leider momentan noch nicht sagen. Im Gegenteil, es gab jetzt gerade wieder eine Studie von Monika Schröttle und Kolleginnen, die nochmal die Einrichtungen der Behindertenhilfe in den Blick genommen haben. Und sie haben herausgefunden, dass aktuell die Gewalt in den Einrichtungen immer noch sehr, sehr hoch ist. Insbesondere in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Sie haben allerdings nicht nach den unterschiedlichen Behinderungsarten unterschieden. Daher kann ich jetzt nichts spezifisch zur Situation von blinden Menschen oder von Menschen mit Sehbehinderungen sagen. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch in diesen Einrichtungen die Risiken hoch sind und es daher notwendig ist, sich auch nochmal intensiver mit den Schutzfaktoren in Einrichtungen der Behindertenhilfe auseinanderzusetzen und diese eben wirklich systematisch in Form eines Schutzkonzeptes zu schließen. Schutzkonzept, das bedeutet ganz konkret, dass sich nicht ein paar Mitarbeiterinnen oder die Leitung hinsetzt und ein Schutzkonzept schreibt, sondern der erste Schritt eines Schutzkonzeptes und da würde ich sogar sagen, der Weg ist das Ziel. Das Wichtigste an einem Schutzkonzept ist, dass alle Menschen miteinander ins Gespräch darüber kommen, was in dieser Einrichtung gut läuft, aber auch was in dieser Einrichtung nicht so gut läuft. Und wo es vielleicht Situationen gibt oder auch Räume, in denen sich Menschen unsicher fühlen, Situationen, in denen vielleicht ja, Pflege oder Assistenz auch ausgenutzt wird, um Übergriffe zu begehen. Und genau darum geht es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wo sind denn eigentlich die Grenzen? Was ist noch okay und was ist schon eine Grenzverletzung? Grenzverletzungen passieren im Alltag immer. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, passieren auch Grenzverletzungen. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle Menschen sozusagen ein Gespür dafür entwickeln, wo ist meine eigene Grenze? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich nicht mehr gut an? Und diese Grenze dann eben auch benennen zu können. Menschen mit Behinderungen, die begegnen ganz häufig dem Vorurteil, dass sie sich nicht genug wehren könnten. Ich glaube gar nicht, dass das so ist, dass die Behinderung dazu führt, dass sie sich nicht gut wehren können. Aber Menschen mit Behinderung bekommen von klein auf gesagt, sie müssen dankbar sein für die Hilfe, die sie erhalten. Sie müssen lieb und nett sein und dürfen sich nicht wehren gegenüber Übergriffe. Und also ich selbst habe auch eine Behinderung, eine Körperbehinderung. Und auch ich kann aus meiner Lebenserfahrung wirklich berichten, dass alleine schon die ganzen medizinischen Erkundungen oder sozusagen die medizinischen Termine, die Krankenhausaufenthalte, die Physiotherapien, aber auch die ganzen Behandlungsmaßnahmen, die haben sich für mich häufig nicht gut angefühlt. Und da habe ich sehr früh schon gelernt, mein Körper gehört nicht mir, sondern er gehört im Prinzip den medizinischen Personal, die hier Untersuchungen durchführen, die hier versuchen, irgendwas zu machen, um meine Behinderung zu korrigieren. Aber das trägt mit dazu bei, dass eben so ein Gefühl entsteht bei Menschen mit Behinderungen, dass sie sich gar nicht wehren dürfen und dass ihr Körper auch nicht ihnen gehört. Und daher ist es in diesem Bereich besonders wichtig, dass eben auch Einrichtungen darauf achten, was können wir für Präventionsbotschaften vermitteln? Wie können wir dazu beitragen, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen ihre Grenzen benennen können, dass sie Stopp sagen können, dass sie Nein sagen können und dass sie auch eine Idee haben, an wen sie sich wenden können, wenn ihre Grenzen nicht eingehalten wurden? Also Beschwerdemanagement, ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Viele blinde und sehbehinderte Menschen arbeiten ja selbst im Bereich sozialer Arbeit und oder an Schulen und in Einrichtungen. Wie können Sie Warnsignale erkennen, dass ein Kind eventuell sexualisierte Gewalt erleidet?
Ja.
Weil der Blickkontakt funktioniert ja in der Regel nicht oder nicht bei allen, ja.
Genau. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgeben kann, ist, dass sie zum Landeplatz werden können für die Signale und Botschaften von Kindern und Jugendlichen. Weil Kinder und Jugendliche suchen in der Regel nach erwachsenen Vertrauenspersonen, denen sie sich mitteilen können. Gerade wenn sie sexuelle Übergriffe erleben müssen, dann sind sie ja häufig in einer ganz schwierigen Situation. Viele Kinder und Jugendliche erleben das als eine Form der Traumatisierung. Und es gibt jetzt leider nicht die Symptome, die ich jetzt nur aufzählen müsste. Und dann ist völlig klar, hier liegt sexueller Kindesmissbrauch vor. Sondern dadurch, dass das als eine Form der Traumatisierung erlebt wird, kann es sich ganz, ganz unterschiedlich auswirken. Aber im Prinzip immer dann, wenn Sie merken, einem Kind geht es gerade nicht gut oder ein Kind verändert sich, ein Kind, was vorher vielleicht sehr offen und freudig war, fröhlich war, zieht sich plötzlich immer weiter zurück oder zeigt vielleicht auch sexualisiertes Verhalten, das können durchaus Hinweise sein. Aber letztendlich jedes Verhalten, das darauf hinweist, dass es einem Kind gerade nicht gut geht, dass es vielleicht wieder in frühere Entwicklungsstufen zurückfällt, dass es vielleicht wieder einnässt oder auch einkotet, dass es vielleicht an den Fingernägeln kaut. Also letztendlich gibt es da ganz, ganz viele Signale, die wahrgenommen werden können. Und Sehbehinderte oder blinde Menschen können das vielleicht nicht sehen, aber sie haben ja ganz viele andere Möglichkeiten, wie sie mit den Kindern und Jugendlichen in einem guten Kontakt sein können und wie sie eben dieses Thema auch ansprechen können, wie sie im Alltag, da gibt es ja ganz viele Situationen, wo man eben signalisieren kann, ich kenne mich mit dem Thema aus. Ich weiß, dass sexualisierte Gewalt passieren kann. Ich weiß auch, wie Täter und Täterinnen vorgehen können. Und wenn es etwas gibt, was dich belastet oder wo du ein schlechtes Geheimnis hast, das ist auch so ein Präventionsgrundsatz, dass man unterscheidet zwischen guten Geheimnissen und schlechten Geheimnissen und dass man dann den Kindern sagt, wenn du ein schlechtes Geheimnis hast, dann darfst du das weitererzählen. Wende dich an eine Vertrauensperson, an eine erwachsene Person, die dich unterstützen kann. Aber dafür braucht es eben auch dieses Wissen über Präventionsideen, über Täterstrategien. Und dieses Wissen über sexualisierte Gewalt, das muss noch viel stärker auch in die Ausbildung und in das Studium einfließen von allen Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Auch in diesem Bereich, also im Bereich Menschen mit Sehbehinderungen, kann man dann eben auch nochmal schauen, was sind die Spezifika? Wo habe ich die Zugangsmöglichkeiten? Welche Themen kann ich ansprechen, die vielleicht auch die Kinder und Jugendlichen mit Sehbehinderungen treffen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das eben Kinderschutz und auch, dass ich auch weiß, wie ich dann damit umgehen kann. Wenn sich wirklich ein Kind mir anvertraut, wo sind denn dann eigentlich die Ansprechpersonen in meiner Umgebung, die sich mit sexualisierter Gewalt auskennen? Gibt es Fachberatungsstellen in meiner Umgebung, mit denen ich vielleicht auch im Vorfeld schon mal in Kontakt treten kann, damit, wenn sich ein Kind mir anvertraut, dass ich dann auch den Kontakt herstellen kann, dass ich dann eben auch weiß, wo gibt es Hilfe, wo gibt es Unterstützung, damit die Kinder und Jugendlichen damit nicht alleine bleiben. Und damit ich mich auch nicht überfordert fühle, weil auch Sie als Fachkraft haben ja häufig das Gefühl, boah, das ist ein Thema, das geht einem ganz schön nahe, das macht auch was mit mir. Und deshalb ist es immer wichtig, wenn man einen Verdacht hat, dass man erstmal Ruhe bewahrt und sich dann selbst Unterstützung holt, damit eben diese Kindeswohlgefährdung dann auch abgewendet werden kann, dass man erstmal Unterstützung dabei bekommt, wie kann diese Kindeswohlgefährdung eingeschätzt werden, aber dann eben auch eine kompetente Ansprechperson hat, wo man über das Thema sprechen kann und wo man vielleicht auch über die eigene emotionale Betroffenheit sprechen kann, damit man für das Kind oder die jugendliche Person auch wirklich eine kompetente Ansprechperson sein kann.
Die Betroffenen, die heute erwachsen sind, haben ja auch verschiedene Möglichkeiten, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Ja. Die Universität Hildesheim hat auch einen Rechercheratgeber entwickelt, der wahrscheinlich bald online verfügbar sein wird. Worüber informiert der Ratgeber und ist er barrierefrei?
Also grundsätzlich informiert dieser Rechercheratgeber vor allem über den Zugang zu den eigenen Akten, weil gerade Menschen, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen, da ist es in der Regel ja so, dass über sie auch Akten erstellt wurden, sei es Gesundheitsakten, aber eben auch Schulakten oder andere Akten. Und für viele Menschen ist es im Erwachsenenalter, wenn sie ihre eigenen sexuellen Missbrauchserfahrungen aufarbeiten wollen, sehr wichtig, auch nochmal mit Menschen entweder ins Gespräch zu kommen oder eben auch Einblick in ihre eigenen Akten zu erhalten, um herauszufinden, ist das damals schon mal Menschen aufgefallen, wurde wahrgenommen, dass ich mich irgendwie verändert habe oder dass ich eben bestimmte Auffälligkeiten entwickelt habe? Gab es vielleicht sogar in meiner Akte Hinweise auf die Täterinnen oder Täter? Das Gefährliche an den Akten ist, dass sie manchmal tatsächlich auch Tätersprache beinhalten. Von daher empfehlen wir immer, wenn man sich auf den Weg macht, individuell aufarbeiten zu wollen, dass man das nicht alleine macht, sondern dass man sich Unterstützung sucht, dass man schaut, dass man Vertrauenspersonen an seiner Seite hat, die einen auch helfen können, diese Akten und falls noch etwas vorhanden ist, das ist tatsächlich auch etwas, was sehr uneinheitlich gehandhabt wird. Manche Akten sind schon längst vernichtet, andere sind in Archiven zu finden, wieder andere sind immer noch in der Einrichtung zu finden. Also das ist das Thema, mit dem sich dieser Rechercheratgeber beschäftigt, nämlich wie kann ich überhaupt erstmal meine eigenen Akten finden und wie kann ich auch Unterstützung erhalten, wenn ich mich auf diesen Weg machen möchte. Und nicht nur der Rechercheratgeber, sondern auch viele andere Informationen sind auf unserer Website erhältlich. Wir haben uns sehr bemüht, die Website barrierearm aufzubauen. Viele Sachen sind barrierefrei erhältlich. Wir haben vieles in Gebärdensprache oder auch in gesprochener Sprache als Audios hinterlegt, sodass die Grundinformationen unserer Webseite eben auch für Menschen mit den unterschiedlichsten Formen von Behinderungen zugänglich sind. Und genauso wird es eben auch mit dem Rechercheratgeber sein, dass er auf unserer Website oder auch auf einem Infoportal, was wir demnächst aufbauen wollen, wo es darum geht, Betroffene, aber auch Fachkräfte über das Thema Aufarbeitung zu informieren, wo wir das auch in einer barrierefreien Art und Weise machen.
Ich möchte gerne nochmal auf das Thema Akten und Barrierefreiheit zu sprechen kommen. Haben denn blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen ein Recht darauf, dass ihnen Akten, die für ihren Fall eventuell wichtig sind, in barrierefreier Form zur Verfügung gestellt werden? Oder können Sie jemanden mitnehmen, der auch Einblick in die Akten hat, eventuell, was vielleicht auch heikel ist, weil der Betroffene das vielleicht gar nicht möchte, aber gibt es ja Möglichkeiten.
Sie sprechen hier einen ganz, ganz sensiblen Bereich an und tatsächlich gibt es seit dem 1.7. ein neues Gesetz, das nennt sich Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und in diesem Gesetz wird auch über das Recht auf Aufarbeitung geschrieben. Es geht leider nicht so weit, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir hätten uns tatsächlich gewünscht, dass jeder Mensch ein Recht auf individuelle Aufarbeitung hat und auch im Umkehrschluss dann das Institutionen verpflichtet werden können, aufzuarbeiten, wenn es zu sexualisierter Gewalt in ihrer Einrichtung gekommen ist. Das konnten wir leider nicht durchsetzen. Aber was immerhin in diesem Gesetz steht, ist, dass es für die Kinder- und Jugendhilfe tatsächlich eine Verpflichtung gibt, die Akten aufzubewahren und sie den Betroffenen zugänglich zu machen. Für andere Bereiche ist das leider noch nicht festgeschrieben. Wir hoffen, dass das jetzt Wirkung entfaltet und dass sich das auch auf andere Gesetzbücher mit übertragen lässt. Im Moment ist es aber noch nicht so, dass es dieses Recht für alle Institutionen gibt. Unsere Erfahrung ist, dass es schon nach wie vor sehr viel Unwissenheit gibt, auch in den Einrichtungen selbst, und dass wir im Moment erst dabei sind, auch hier wirklich das sogenannte berechtigte Interesse, so heißt das in dem Gesetz, klären zu lassen, wann Menschen sozusagen das Recht haben, auf ihre Akten zuzugreifen.
Arbeiten Sie im Moment selbst an einem Forschungsprojekt im Kontext der Aufarbeitung?
Also tatsächlich starten wir in diesem Jahr eine Kampagne, wo wir ganz gezielt nochmal Menschen mit Behinderungen dazu aufrufen wollen. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, weil wir haben noch zu wenig Berichte oder vertrauliche Anhörungen von Menschen mit Behinderungen, als dass wir im Moment wirklich schon eine Studie in Auftrag geben können. Aber das ist dann in unserer Arbeit immer der nächste Schritt. Also wir nähern uns einem Thema an, dem Thema Menschen mit Behinderungen nähern wir uns jetzt schon seit einigen Jahren an. Wir haben ein Modellprojekt im Raum Berlin gemacht, wo wir aber zunächst einmal Menschen mit Lernbehinderungen in den Fokus genommen haben. Jetzt sind wir aber dabei, das Ganze zu erweitern. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr auch schon bei der Side City mit dabei, wo wir gezielt Menschen mit Sehbehinderungen angesprochen haben. Und wir wollen eben jetzt in einer Kampagne Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen dazu aufrufen, uns ihre Lebensgeschichten zu erzählen, natürlich mit dem Fokus auf sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Und wenn wir dann genügend Berichte beisammen haben, dann werden wir auch eine Fallstudie zum Thema Menschen mit Behinderungen in Auftrag geben und werden da eben nochmal gezielt schauen, was waren die Tatorte, war es vor allem in der Familie oder eher in den Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in den Schulen, in den Internaten. Also wo ist die Gewalt vorgekommen, schwerpunktmäßig? Wie sind Täterinnen und Täter vorgegangen? Was haben sie ausgenutzt, gerade auch in Bezug nochmal auf die Behinderung? Und was können wir deshalb jetzt auch tun, um zukünftig Kinder, Jugendliche mit Behinderungen besser schützen zu können? Wenn Sie da Ideen haben, sind wir sehr, sehr dankbar für Anregungen, für Forderungen, die wir dann wiederum als Empfehlungen an die Politik auch aussprechen können. Wir haben ebenfalls seit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes jetzt einen Auftrag von der Bundesregierung, die Aufarbeitung in Deutschland zu beobachten und zu bewerten, aber eben auch die Politik auf Schutzlücken hinzuweisen. Und wir werden in regelmäßigen Abständen dem Deutschen Bundestag, aber auch dem Bundesrat und der Bundesregierung in einem politischen Bericht berichten darüber, wie die sexualisierte Gewalt in Deutschland aussieht. Und da sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, weil wir können natürlich nur in die Bereiche hineinschauen, wo es auch Menschen gibt, die uns von ihren Erfahrungen berichten. Und von daher, ja, bin ich auch sehr dankbar, dass wir dieses Interview geführt haben und dass ich einfach alle Menschen, alle blinden Menschen, alle Menschen mit Sehbehinderungen hier an der Stelle auch dazu aufrufen kann, wenn Sie Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend gemacht haben, dann dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden. Schauen Sie sich gerne unsere Homepage an und nehmen Sie Kontakt mit uns auf, erzählen Sie uns Ihre Geschichte, weil jede Geschichte zählt.
Ja, und wir werden die Ergebnisse der Studie darüber bestimmt auch nochmal in den Sichtweisen berichten. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Frau Gebrande.
Ich danke Ihnen.
Ja, und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Das Interview führte Ute Stefanie Mansion. Moderation Christian Balbach. Redaktion und Schnitt Ute Stefanie Mansion, Leonie Koll und Christian Balbach. Sounddesign Robbie Sandberg. Dieser Text erschien auch in der März-Ausgabe des Sichtweisen Magazins und aus Sichtweisen Online. Der Schwerpunkt in diesem Heft war Myopie, also Kurzsichtigkeit. Sie finden alle Beiträge auch auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Sichtweisen-Magazin online hören. Unter dbsv-inform.org ist es ebenso abrufbar wie die Hörmagazine vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen in gedruckter Form lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Probeexemplar beim DBSV-Zeitschriftenverlag per E-Mail an zeitschriftenverlag@dbsv.org. Gern schicken wir Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen zu. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.